Ehrgeiz, hä?
Das sind meine Kollegen, Max und Mario.
Na gut, jetzt.
Und das bin ich. Normalerweise arbeiten wir zusammen als Funkhaus Ost in einem kleinen Büro mitten in der Altstadt von Weimar. Aber heute ist Freitagabend und wir tun etwas, was wir noch nie zusammen gemacht haben. Bowling spielen. Und zwar in Weimars zentral gelegener Mall, dem Atrium. Dort sieht es aus wie eigentlich in jeder anderen Mall auch. Auf mehreren Ebenen verteilen sich die Filialen großer Ketten. Drogerie, Discounter, Elektromarkt und dazwischen ein paar kleinere Shops. Ganz normal also. Etwas merkwürdig wird es erst im Obergeschoss. Da haben sie einen leicht bewölkten Sommerhimmel an die Decke gepinselt und darunter eine mediterrane Kulissenstadt aufgebaut. Das italienische Dorf. Wie auf einer Piazza kann man da zwischen künstlichen Olivenbäumen sitzen und internationales Fastfood von Döner bis Fried Chicken konsumieren. Und über einem wölbt sich ein himmelblau gestrichenes Stahlbetongerüst. Romantisch. Oder man geht halt in so einen barocken Palazzo mit antiken Statuen hinein und findet sich dort in einer modernen Bowlinganlage wieder. Alles nicht so ganz meine Welt. Und eigentlich kenne ich auch niemanden, der oder die sich hier wirklich gerne aufhält. Aber heute ist halt Ausnahme. Teambuilding-Maßnahme mit Bier und Burgern.
Ach, das sieht sehr merkwürdig aus.
Aber eigentlich beschlossen, dass ich mich an mich ranlasse.
Eigentlich.
Jetzt packt es mich schon wieder.
Überraschenderweise entpuppen sich meine Kollegen als erschreckend treffsichere Bowler, während meine Würfe viel zu oft ins Leere gehen. Das wird heute nichts mehr mit dem Punktsieg. Zeit für mich, alle Ambitionen fahren zu lassen. Schließlich sind wir ja zum Spaß hier. Wobei, das stimmt so nicht ganz. Ohne diesen Podcast wären wir heute sicher nicht ins Atrium gegangen. Und das Atrium wäre normalerweise auch kein Stückchen interessanter als jedes beliebige Einkaufszentrum in Deutschland. Aber wir sind, so kann man das wahrscheinlich schon sagen, im Auftrag hier. Nur ein paar hundert Meter von der Bowlingbahn entfernt wird im Mai 2024 das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus neu eröffnet, und zwar durch die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Das Museumsteam ist auf uns zugekommen mit der Idee für einen Podcast. Der soll die Inhalte, die in der Ausstellung erzählt werden, ergänzen durch einen Blick auf das direkte Umfeld des Museums, die Stadt Weimar. So ein bisschen wie ein Blick durch ein Brennglas auf das Weimar der NS-Zeit soll das sein. Naja, und wenn man durch so ein Brennglas auf das Weimar der NS-Zeit schaut, dann landet man eben ziemlich schnell hier, im Atrium, dem Einkaufspalast mitten in der Stadt. Unser Bowling-Ausflug ist also Teil der Recherchearbeit sozusagen. Wir wollten mal selbst erfahren, wie sich lockere Freizeitgestaltung so anfühlt an einem Ort, den die Nazis geschaffen haben, mit vollkommen anderen Absichten.
Das war alles geplant, um Fahneneinmärsche zu halten. Gegenüber wäre ein Podest gewesen mit einer Art Kanzel, auf der dann entsprechende Parteigenossen oder Hitler oder sein Stellvertreter Rudolf Hess gestanden hätten und dahinter eine Orgel. Und rechts und links gerahmt von großen Tribünenanlagen. Also ein Konglomerat zwischen Kirche und großer Stadthalle, würde ich sagen, in einer Inszenierung, die immer klar und deutlich für Massenaufmärsche geplant war.
Ihr habt schon richtig gehört. Da, wo man heute Deo-Spray, Winterstiefel, Hähnchencurry, Plasmafernseher und Hafermilch kaufen kann, hätten mal Rudolf Hess oder Adolf Hitler vor einer riesigen Orgel zu den Massen sprechen sollen. Die sogenannte Halle der Volksgemeinschaft sollte das hier werden. Eine monströse Kult- und Versammlungsstätte für 15.000 Menschen. Und das Verrückte ist, wenn man das nicht von irgendwoher schon weiß, läuft man gemütlich zwischen den Geschäften umher und nichts, aber auch rein gar nichts weist darauf hin, dass man sich praktisch an einem Ort des Bösen befindet.
Also erstmal ist der Architektur nicht immanent etwas Böses eingeschrieben, sondern es geht darum, dass Architektur Stadtraum formt und Architektur ein Machtmittel ist.
Das ist übrigens Christiane Wolf, die ihr eben schon mal gehört habt. Die Kunsthistorikerin leitet in Weimar das Archiv der Moderne und setzt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Herrschaftsarchitektur des Nationalsozialismus und ihrer Wirkung auseinander.
Es sind überdimensionierte Gebäude. Also das heißt, der Mensch wird klein, wird zum Teil einer Masse. Also das ist kein Raum, in dem man flaniert oder sich auch verstecken könnte vielleicht. Ja. Das hat auch etwas mit Überwachung, das hat etwas mit Verfolgung zu tun und das hat etwas mit Ausgrenzung zu tun. Also Architektur und Stadtraum sollten den Menschen klein und unterwürfig machen, nicht mehr als Person wahrnehmbar.
Die nie ganz fertiggestellte sogenannte Halle der Volksgemeinschaft, in der wir heute einkaufen und Bowling spielen können, wäre alleine schon groß genug gewesen, um den einzelnen Menschen einzuschüchtern. Aber sie ist nur Teil eines noch viel größeren Gebäudekomplexes, der sich wie ein riesiger Fremdkörper im Stadtgefüge verkeilt hat. Das Gauforum, am damals so getauften Platz Adolf Hitlers. Eine Ansammlung von abweisenden Monumentalgebäuden, streng symmetrisch gruppiert rund um einen gähnend leeren Aufmarschplatz. Nur der nicht ganz fertiggestellte Glockenturm bricht mit der Symmetrie. Geplant war das Gauforum als Mittelpunkt nationalsozialistischer Machtausübung in Thüringen. Mit Niederlassungen aller wichtigen NSDAP-Organisationen und Diensträumen des Thüringer Gauleiters und Reichsstatthalters. Genau in diesen Räumen findet ihr übrigens das Museum Zwangsarbeit im NS. Dieses monumentale Gauforum bildet heute einfach einen unbelebten und unbegehbaren Platz in der Stadt. Ein Platz, an dem jeder und jede so schnell wie möglich vorbeigeht, mit dem wirklich niemand etwas anfangen kann. Ein Unort.
Es ist eine Fläche, die so groß ist wie die gesamte Altstadt. Und im Endeffekt war es geplant, die gesamte Altstadt mit NS-Bauten zu umstellen, sag ich mal, wirklich einzurahmen, die Klassik zu nutzen als Nukleus für den neuen Menschen, für den neuen Machtapparat des NS und das zu installieren.
Wenn es nach den Nazis gegangen wäre, hätte es irgendwann in jeder großen deutschen Stadt so ein Gauforum gegeben. Der Prototyp, das einzig fast fertig gebaute Gauforum Deutschlands, steht hier in Weimar. Und das ist fast schon ein bisschen symptomatisch. Ja, vielleicht müssen wir noch ein paar Worte über Weimar verlieren. Wir wohnen hier ja alle schon ziemlich lange, aber nicht jede und jeder kennt es, das Weltdorf im Freistaat Thüringen, ziemlich genau in der Mitte von Deutschland. 65.000 Einwohner, mehr nicht. UNESCO-Weltkulturerbe, soweit das Auge reicht. Wiege der deutschen Klassik, Geburtsort des staatlichen Bauhauses und der ersten deutschen Demokratie. Goethe, Schiller, Bach, Herder, Liszt, Nietzsche, Gropius, alle waren sie hier. Unzählige Schulklassen und bildungshungrige Reisegruppen schieben sich jedes Jahr durch die barocken Altstadtgassen. Kaum eine Bucketlist der schönsten deutschen Reiseziele ohne Weimar. Und irgendwie gehört zu Weimar natürlich auch Buchenwald. Das dürfte den meisten, die herkommen, klar sein. Das ist der dunkle Teil der Weimarer Vergangenheit. Das ehemalige Konzentrationslager auf dem Ettersberg, etwas außerhalb der Stadt. 7 Kilometer Luftlinie sind es von Goethes Wohnhaus bis zum Lagertor mit der Inschrift »Jedem das Seine«. Und man könnte jetzt natürlich sagen, der Naziterror fand irgendwo da oben statt, im KZ Buchenwald. Hier unten ist das historische Weimar in der Tradition von Goethe und Schiller. Oben die Nazis, unten die Klassik. Aber dann steht man auf einmal mitten in Weimar vor diesem riesenhaften Gauforum. Kultort des Nationalsozialismus, Zentrum einer geplanten NS-Musterstadt. Ein Gebäude, das von einer NS-Herrschaft erzählt, die nicht nur irgendwo oben auf dem Berg stattgefunden hat, sondern mitten in der Stadt, mitten in der Gesellschaft. Die das Leben ausnahmslos jeder Weimarerin und jedes Weimarers in irgendeiner Form beeinflusst hat. Um die Auseinandersetzung mit diesem Erbe geht es in unserem Podcast. Dafür haben wir mit Menschen gesprochen, die sich mit dem Weimar der NS-Zeit auseinandersetzen. Es sind Menschen, die Fragen haben, die auf Spurensuche gehen, in Archiven wühlen, Biografien rekonstruieren und Betroffene der NS-Verbrechen ausfindig machen. Um diese Menschen soll es gehen, um sie und ihre ganz persönliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Vielleicht bekommen wir eine etwas bessere Vorstellung davon, was das für ein Ort war, die nationalsozialistische Musterstadt Weimar. Ach so, ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Und der Podcast hat natürlich auch einen Titel. Mein Name ist Raphael Jouvet und ihr hört Weimar NS Musterstadt. Podcast des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Das hier ist Teil 1, der Vorzeigenazi.
Dann sind wir hier, kommen wir direkt in die warme Küche. Gell? Dann gibt es hier die Kühleinheit, einen Kühltisch, Kippbratpfanne und da drüben ist noch ein Bratkessel. Ne? Dann haben wir hier Arbeitsfläche und Gasherd, einen Kochkessel, das ist dann für die Klöße. Gell? Also wenn wir dann so 200 Klöße machen, dann brauchen wir schon so einen großen Kessel.
Ne? Ich stehe unter einer Abzugshaube zwischen Kochgeräten und polierten Edelstahlflächen. Und neben mir steht Matthias Badelt. Der ist hier der Küchenchef.
Also man muss sich das vorstellen, das ist ja wie ein Hotelbetrieb. Ne? Also wir haben Frühstück, Mittag, Abendbrot, zwischendurch Tagessuppe und Kaffee.
Die Küche gehört zu einem Ausbildungs- und Tagungszentrum der BA, der Bundesagentur für Arbeit. Und Matthias kocht hier seit 24 Jahren mit seinem Team für bis zu 150 Leute. Ich habe ihn gefragt, ob er mich ein wenig durch das Haus führen möchte. Das liegt ziemlich idyllisch auf einer Anhöhe im Südwesten, hoch über Weimar, in der Windmühlenstraße. Ein palastartiger, hellgelb gestrichener Bau mit weißen Fensterläden und großer Auffahrt. Daneben ein moderner Anbau aus Glas und Beton und mittendrin ragt eine alte, flügellose Windmühle in die Höhe. Das Ganze erinnert ein bisschen an ein Chateau, so wie man es oft auf französischen Weinetiketten sieht. Matthias Badelt ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Als Kind ist er hier über den Zaun geklettert, um in den Pool zu springen, den es heute längst nicht mehr gibt. Damals ist ihm natürlich noch nicht bewusst, wer bis 1945 in der gelben Villa gewohnt hat.
Das kommt irgendwann im Laufe der Zeit. Weiß nicht, es war schon immer die Saugelvilla. Und irgendwann erscheint dieses Thema natürlich auch Zweiter Weltkrieg in der Schule und in Weimar ja sowieso, ne, als Hochburg der NSDAP und so weiter. Und da war Saugel natürlich auch immer ein Name. Irgendwann fängt man sich halt auch an, dafür zu interessieren oder so. Wer war das? Und wenn man in so einem Haus arbeitet, will man natürlich schon mal ganz gerne wissen, was sich dann so hier drinnen verborgen hat.
Wenn man sich in seinem Büro umschaut, kommt man sehr schnell darauf, dass Kochen nicht die einzige Leidenschaft von Matthias ist. An der Wand finden sich Poster und Plattencover seiner Punkband Die Küchenspione. Seit den 80er Jahren, also schon seit DDR-Zeiten, ist er dort Drummer. Und, so sagt er selbst, er ist Antifaschist. Vielleicht liegt es auch daran, dass Matthias nicht egal ist, was für ein Haus das ist, in dem er da täglich kocht. Sicher ist, wenn man das Weimar der NS-Zeit beleuchten will, kommt man um den Mann, für den diese Villa erbaut wurde, nicht herum.
Will you state your full name?
Ernst Friedrich Christoph Saukel.
Rufname Fritz Saukel. Gauleiter und Reichsstatthalter im Gau Thüringen mit der Hauptstadt Weimar. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Äußerlich ein eher unauffälliger Mann. Klein und gedrungen, glatzköpfig. Unter der Nase ein auffallend kleiner Schnauzbart, der schon erahnen lässt, wer Fritz Saukels großes Idol sein könnte. Als Saukel in dieser Villa wohnt, ist er längst einer der wichtigsten Funktionäre des sogenannten Dritten Reichs. In den letzten Kriegsjahren organisiert Saukel im Auftrag Hitlers die Deportation von Millionen Menschen aus ganz Europa zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich. Bei den Nürnberger Prozessen 1945 und 1946 sitzt er deswegen als einer von 24 Beschuldigten auf der Anklagebank, neben anderen Parteigrößen wie Hermann Göring und Rudolf Hess. Obwohl er damit in die Riege der Hauptkriegsverbrecher, also der ganz großen Nazi-Verbrecher, gehört, ist Saukel eher ein Unbekannter geblieben. In dieser ersten Episode von Weimar NS Musterstadt müssen wir uns deshalb etwas eingehender mit ihm beschäftigen. Aber jetzt erst einmal zurück zu Saukels Villa.
Also das ist im Prinzip dann auch so die Dienstbotentreppe gewesen. Man sieht hier auch überall noch zum Teil Originaltüren drin.
Geplant wurde die vom gleichen Architekten wie das Gauforum, Hermann Giesler. Hitlers Nummer 2 unter den Architekten gleich nach Albert Speer. In weniger als einem Jahr wird sie errichtet und im Mai 1939 kann der Gauleiter mit Familie einziehen. Der Bau von Saukels Villa verschlingt eine erhebliche Menge Reichsgelder und wird von Adolf Hitler persönlich genehmigt. Daran lässt sich schon ganz gut ablesen, wie groß die Wertschätzung des Reichskanzlers für seinen diensteifrigen und treuen Gefolgsmann war. Die obere Etage des Hauses bewohnt Saukel mit Frau und 10 Kindern. Das Erdgeschoss wird für dienstliche und repräsentative Zwecke genutzt. Hier, hoch über der Stadt, gibt Saukel Empfänge und inszeniert sich als kulturaffiner Alleinherrscher über seinen Gau. Der Architekt Giesler bezeichnet die Ausmaße der Villa als bescheiden, wenn man bedenke, wer hier wohne. Auch Saukel spricht im Nürnberger Prozess von einer bescheidenen Dienstwohnung. Tatsächlich ist es das größte Wohngebäude, das in der Zeit des Nationalsozialismus in Weimar gebaut wird.
So, das ist das Arbeitszimmer, Dienstzimmer von Saukel gewesen. Na, also auch hier ein Kamin, ja, dann seine Bibliothek, im Prinzip auch eingelassen in so Eiche, na, also in so eine Art Ärger ins Haus. Gell?
Das Arbeitszimmer Saukels strahlt die gleiche verkrampfte Erhabenheit aus, wie man sie eigentlich in allen Nazi-Bauten findet. Überall diese unnahbare, abstoßende Größe. Man sieht ihn richtig vor sich, den Gauleiter am Schreibtisch, vom brennenden Kamin, eingerahmt von dunkler Eichenvertäfelung und gewichtigen Buchbänden, wie er sich all seiner Bedeutsamkeit bewusst schwere Gedanken macht über Volksgemeinschaft, Führer und Vaterland. Da wirkt es ziemlich erfrischend, dass sich heute vor dem Kamin eher unschöne Flipcharts, Stellwände, Bürostühle und Lehrmaterialien stapeln. Überhaupt sieht man den Räumlichkeiten an allen Ecken an, dass hier eine deutsche Behörde eingezogen ist, mit ihrem alles andere als durchgestylten Mobiliar. Ein wohltuender Gegenpol zu all dem Nazi-Pathos. So viel ist jedenfalls sicher. Ein Saukel-Museum ist das hier nicht.
Aber das hier zum Beispiel, ich nehme auch an, dass auch damals der Weinkeller war. Das ist auch heute noch mein Weinkeller.
Matthias und ich sind derweil kurz in die Eingeweide der Saukel-Villa abgetaucht.
Also hier ist mein Getränkelager sozusagen für die Cafeteria, ne, für die Bar abends. Und hier ist im Prinzip der Zugang gewesen zum Bunker.
Saukels Weg in den privaten Bunker führte also durch den Weinkeller. Der Durchgang ist heute zugemauert. In der Nische steht jetzt das Regal mit den Spirituosen. Den Bunker selbst gibt es noch.
Also man kann von der anderen Seite sogar noch reingehen. Ich war noch nicht drin. Ich weiß, dass der Hausmeister schon drin war. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber man sieht auch hier Beton, ne? Also richtig stahlarmierter Beton. Ja, da passiert nichts, gell?
Als Saukel 1939 in dieses Dienstwohngebäude einzieht, hat er bereits 6 Jahre Zeit gehabt, seine Macht in Thüringen auszubauen. Seine ideologische Linientreue und Bewunderung für Adolf Hitler sind unbestritten. In Berlin gilt er als bestens vernetzter und zuverlässiger Gefolgsmann. Den Gau Thüringen hat er innerhalb kürzester Zeit komplett unter seine Kontrolle gebracht. Kultur, Wissenschaft, Bildung, Verwaltung, alle wichtigen Institutionen hat Saukel mit parteitreuen Gefolgsleuten besetzen lassen. Auf dem nahegelegenen Ettersberg steht seit 2 Jahren eines der 3 großen Konzentrationslager, die zu diesem Zeitpunkt im Deutschen Reich existieren. Auch Hitlers Vorliebe für Weimar weiß Saukel für sich zu nutzen. Mehrmals hat er ihn schon in die Stadt geladen und das Hotel Elefant extra für seinen Führer niederreißen und neu errichten lassen. Man könnte auch sagen, Saukel ist sowas wie ein Muster-Nazi. Sein Gau Thüringen soll reichsweites Vorbild werden und sein Regierungssitz Weimar eine nationalsozialistische Musterstadt. Hier soll in gebauter Form die ganze Macht des NS-Staates sicht- und spürbar werden. Ein nationalsozialistischer Pilgerort und eine Art Vorschau darauf, wie ein Deutschland unter der Herrschaft der Nazis bald überall aussehen soll. Dazu Christiane Wolf.
Saukel hatte von Anfang an den Plan, Weimar und Thüringen als Mustergau, Weimar als Musterstadt des NS auszubauen. Er hat von Anfang an propagiert, Weimar als, hört sich etwas verwegen an, als Industriestandort, als einer der wichtigsten Industriestandorte des Deutschen Reiches auszubauen. Die kleine Beamten- und Residenzstadt, die nie eine Bedeutung als Industriestadt hatte. Und das zusammengefügt mit großen Bauten einer Achse Richtung Erfurt. Neben dem Gauforum waren große Bauten, auch ein großes Rasseamt geplant. Das war sein Ansinnen. Also ein gesamtes Stadtgefüge komplett auf nationalsozialistische Ästhetik und menschliche Ausgrenzung abzustellen.
Das klassische Weimar Goethes und Schillers soll dabei ganz homogen in das rassische Weimar der NS-Volksgemeinschaft integriert werden. Bei Saukel klingt das dann so wie hier 1937 bei der Eröffnung der Woche des Deutschen Buches in der Weimarhalle.
Der Geist Weimars und seiner Heroen war immer deutsch. Dieser Geist Weimars wird der Herr auch für alle Zukunft deutsch, und zwar im höchsten Sinne Adolf Hitlers, unseres herrlichen und geliebten Führers, sein und bleiben. Ich darf Ihnen sagen, dass wir es nicht damit bewenden lassen, in dieser Stadt auf den Lorbeeren ihrer in der ganzen Welt anerkannten Tradition, als auf den Lorbeeren einer vergangenen großen Zeit auszuruhen, sondern wir sind bemüht, gerade auch der großen Zeit Adolf Hitlers dadurch gerecht zu werden, dass wir versuchen, das Alte zu ehren, indem wir auch Neues schaffen. So wie durch die gütige Unterstützung des Führers und des Deutschen Reiches das Goethe-Nationalmuseum in einer wunderbaren Weise vergrößert und erneuert werden konnte. Weiter ist ein ansehnlich und architektonisch hervorragender Neubau des altehrwürdigen Hauses Elefant, in dem so viele der ehemaligen Geistesheroen Weimars und auch der Führer so oft gewohnt haben, im Gange. Es entsteht weiter ein sehr großer, herrlicher Platz, der Platz Adolf Hitlers, der von den Bauten des Reiches und der Bewegung und einer gewaltigen Weihehalle der Volksgemeinschaft in einzigartiger Weise gestaltet sein wird.
Also es gibt ja nichts Schlimmeres als Männer, die überkompensieren, dass sie eigentlich gescheitert sind.
Das ist Justus H. Ulbricht. Der Historiker und Germanist hat genau untersucht, wie völkische Bewegungen und Nationalsozialisten das klassische Erbe Weimars gekapert und für ihre Zwecke umgedeutet haben.
Der ist ja im bürgerlichen Sinne gescheitert, ne? Der hat nicht geschafft, was er eigentlich schaffen wollte. Das ist eigentlich frustrierend.
Um zu verstehen, warum Saukel in Weimar so stark überkompensieren musste, wie Justus sagt, müssen wir uns ganz kurz seinen Werdegang anschauen. Also, bereits mit 15 Jahren bricht Saukel das Gymnasium ab, um als Matrose bei der Handelsmarine zur See zu fahren. Eigentlich möchte er im Ersten Weltkrieg für sein Vaterland kämpfen, aber gleich zu Beginn des Krieges wird sein Schiff festgesetzt und er verbringt die Zeit bis Kriegsende in französischer Gefangenschaft. Niemals Soldat gewesen zu sein, ist für Saukel eine Schmach, die er lebenslang nicht mehr los wird. Nach dem Krieg machen Wirtschaftskrise und Inflation dann auch noch seine Ersparnisse zunichte. Hier zerplatzt also Saukels Traum vom Kapitänsstudium. In den nächsten Jahren versucht er sich, zurück in seiner unterfränkischen Heimat, als einfacher Fabrikarbeiter durchzuschlagen. Dort beginnt er bereits, bei völkisch-antisemitischen Gruppierungen mitzuarbeiten. Anfang der 1920er Jahre geht er schließlich nach Thüringen. Aber auch den Versuch in Ilmenau, mitten im Thüringer Wald ein Ingenieursstudium abzuschließen, bricht er ab. Stattdessen stürzt er sich noch mehr in die politische Arbeit und schließt sich letztendlich Adolf Hitlers nationalsozialistischer Bewegung an. Saukels Erlebnis persönlichen Scheiterns, vermischt mit dem kollektiven Gefühl einer nationalen Demütigung, trifft auf die völkischen Erlösungsfantasien der Rechtsextremen. Ein verlockendes Angebot für viele Männer aus Saukels Generation.
Die hatten ja sozusagen kollektiv den Krieg verloren. Und das ist eine Schwächeerfahrung eigentlich. Du hast den Krieg, für das du viel geopfert hast, eventuell das eigene linke Bein oder eben deine Kameraden verloren oder so, den hast du ausgerechnet am Ende verloren. Und dieser Schock sitzt in einer bestimmten Altersgruppe ganz tief. Nach dem Motto, es darf nicht wieder vorkommen. Das muss auch kompensiert werden. Wir müssen wieder groß werden. Der Traum von der deutschen Wiedergeburt, da kann ich ein Teil davon sein. Und dann gliedere ich mich da ein und dann wird dieser Traum irgendwann wahr.
Saukel will sich jedoch nicht nur eingliedern, er will führen. In seinem damaligen Wohnort Ilmenau baut er in kurzer Zeit eine starke nationalsozialistische Ortsgruppe auf. Die NSDAP ist damals in Thüringen verboten. Aber Saukel bereitet unter einem Tarnnamen bereits die politischen Strukturen vor, die der Partei später für einen raschen Aufstieg nützlich werden sollen. 1924 ziehen dann in Weimar, zum ersten Mal in der Republik, nationalsozialistische Abgeordnete in ein deutsches Parlament ein. Die NSDAP wird neu gegründet, das Bauhaus muss die Stadt verlassen und der emsige Strippenzieher Saukel wird als GAU-Geschäftsführer nach Weimar geholt. Saukel arbeitet sich hoch in der Partei, holt Adolf Hitler für Redeauftritte in die Stadt, organisiert den ersten Reichsparteitag der neuen NSDAP in Weimar und wird 1927 von Hitler zum Gauleiter Thüringens ernannt. Kurz gesagt, in der Sache der Nationalsozialisten findet Saukel seine Bestimmung und seine letzte Chance auf eine große Karriere.
Der will sein eigenes Ding machen, hier in der Region. Und er ist ein absoluter, genialer Organisator von Partei- und Gefolgschaftsstrukturen. Der kann gehorchen, der kann aber auch befehlen. Und er hat keinerlei Skrupel offensichtlich, was man gut gebrauchen kann. Der zaudert selten, sage ich mal.
Hier ist dann, genau, gucken wir jetzt gleich mal hier. Das ist die obere Etage vom Zwischenbau. Also diese Etage war im Prinzip für Spiel, für die Kinder. Auch hier wieder ein schöner Ausblick, ne?
Zurück in der Saukelvilla. Matthias und ich sind in einem langgestreckten Bauteil angekommen, der das Haupthaus mit dem zurückversetzten Turm verbindet. Von außen ist der Verbindungsbau mit romantisierendem Fachwerk geschmückt. Drinnen fällt Sonnenlicht durch eine komplett verglaste Seite in den großzügigen, holzvertäfelten Raum. Während Saukel aus seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss Anweisungen und Befehle ins Land geschickt hat, müssen hier seine 10 Kinder gespielt haben.
Das sind sogar in den Schränken noch Fenster, wo man rausgucken kann in den Garten dann. Und also wirklich tief die Schränke, und da waren Spielgerät drinnen und so weiter. Man sieht hier sogar noch, deswegen sage ich, der Fußboden ist original, man sieht sogar noch Verankerungen im Boden von denen, was weiß ich, was die hier, ein Reck vielleicht stehen hatten oder so, irgendwas, was sie nicht verrutschen durfte. Okay.
Ein paar Schritte nur und wir befinden uns im Mühlenturm. Hier hat die Bundesagentur ein kleines Dokumentationszentrum über die Geschichte des Hauses eingerichtet. Aus einer dort verfügbaren Baubeschreibung von 1938 lässt sich ersehen, dass Saukel neben dem eben besuchten Spiel- und Sonnenplatz hier im Turm auf 2 Stockwerken ein sogenanntes Nest für Kinder planen lässt. Ein Nest, der Inbegriff für Wärme und Geborgenheit. Diese Ambivalenz, dass ein Mann, der Deportation, Leid und Tod von Millionen Menschen verantwortet, gleichzeitig als treusorgendes Familienoberhaupt auftritt, nirgendwo wird sie deutlicher herausgestellt als hier. Im obersten Geschoss dann eine fantastische Rundum-Aussicht über die Stadt. Hier öffnet sich durch ein kleines Fenster der Blick nach Nordwesten, auf den Ettersberg.
Und das Perfide ist, wenn wir in den Turm gehen, haben wir den Blick nach Buchenwald. Und das sind Momente, wo es mir immer dann doch auch, selbst als Historikerin, schon also auch eine Gänsehaut macht. Und er hat ständig 2 Häftlinge aus Buchenwald als Bedienstete in seiner sogenannten Dienstwohnung.
Das KZ Buchenwald. 1937 wird es auf dem nahegelegenen Ettersberg errichtet. Saukel selbst setzt sich dafür ein, dass eines der neu im Reich entstehenden großen Konzentrationslager in Thüringen gebaut wird. Ein Mustergau braucht nach seinem Selbstverständnis wohl auch ein mustergültiges KZ. Das Lager wird von der SS betrieben. Das bedeutet für Weimar, starke SS-Verbände werden hier neu angesiedelt. Saukel verspricht sich davon zusätzliche Macht und Bedeutung für seine Gauhauptstadt. Gerne lässt er sich mit den Kameraden von der SS sehen. Gerne lässt er sich ehrenhalber zum SS-Obergruppenführer ernennen und gerne nimmt er die Arbeitskraft der KZ-Häftlinge für seine Umbaupläne in Anspruch. Auch Saukels pompöser Dienstwohnsitz in der Windmühlenstraße wird von Buchenwald-Häftlingen mitgebaut.
Nationalsozialisten, Thüringen, auf zum Kampf gegen den Bolschewismus, an die Arbeit für Deutschland.
Er sieht die Chance, Erfolg zu haben. Und das heißt politischen Erfolg. Und nicht nur verbal am Anfang. Am Anfang war das Propaganda, sondern faktisch.
Darum verbieten wir euch ein für allemal unsere Liebe zu Führer und Volk, unseren Willen zur Arbeit und pfefferischen Staat mit euren kleinen, erbärmlichen und nicht mehrwürdigen Maßstäben wegzuwollen.
Und er kann dann irgendwann mit seinen Leuten eine ganze Region umgestalten. Im Kontext eines Reichskörpers. Das ist schon was.
Wie lange überhaupt kann es die Welt noch ertragen, dass die Aufruhrstifter bei allen Völkern noch in der menschlichen Gesellschaft geduldet werden?
Und er ist dann, und das ist ja ein Reiz für viele Nazis, auch Täter gewesen, er ist dann Herr über Leben und Tod. Mehr kannst du kaum erreichen, ja?
Wir sehen im Bolschewismus die zersetzende und vernichtende Kraft des ewigen Juden.
Und das ist ja für viele, auch die nicht Gauleiter wurden, aber andere Herren von Leben und Tod waren, das Ding gewesen.
Ja. Es ist unser fanatischer Wille und unser mutterkütterlicher Glaube, dass wir uns vollkommen vom Judentum, von seiner Geschichte und von seinen Überlieferungen bis zur letzten Konsequenz freimachen und wünschen.
Wenn du solchen Leuten in die Hände fällst, hast du schlechte Karten.
Haben in Ihrem Gau Judenverfolgungen stattgefunden?
Nein.
Wie ist es dann mit den Judengesetzen gewesen und mit ihrer Durchführung?
Die Judengesetze wurden in Nürnberg verkündet. An sich gab es in Thüringen sehr wenig Juden.
Mai 1946, der Krieg ist vorbei, Nazi-Deutschland ist geschlagen. Beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wird der Angeklagte Fritz Saukel gerade von seinem Verteidiger, Dr. Robert Servatius, befragt.
Sind keine Übergriffe vorgekommen im Anschluss an die Ermordung des Botschafters in Paris?
Servatius fragt Saukel hier nach den Novemberpogromen des Jahres 1938.
Die Vorkommnisse in Thüringen sind mir im Einzelnen nicht in Erinnerung. Ich sagte schon, es hat in Thüringen nur wenig Juden gegeben.
Wie überall im Deutschen Reich werden auch in Thüringen jüdische Menschen verhaftet und misshandelt. Auch hier verwüsten SA und SS jüdische Geschäfte, auch hier brennen Synagogen und fast 10.000 jüdische Männer aus ganz Deutschland werden im Anschluss ins KZ Buchenwald verschleppt.
Die Frage ist die, was ist bei Ihnen im Gau Thüringen geschehen und was haben Sie darauf veranlasst?
Es ist in Thüringen, mag in einigen Orten eine Fensterscheibe oder sonst dergleichen eingeworfen worden sein. Ich kann das im Einzelnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, wo und ob es in Thüringen Synagogen gegeben hat.
Saukel streitet in Nürnberg alles ab. Im Allgemeinen sei es ihm immer nur um das Beste fürs deutsche Volk gegangen. Die Geringschätzung anderer Völker sei ihm als Seemann ohnehin vollkommen fremd. Ausländische Arbeitskräfte seien auf sein Geheiß nicht gewaltsam zur Arbeit gezwungen worden, er habe sich hingegen für deren gute Verpflegung und Unterbringung eingesetzt. Fürs Lager Buchenwald sei er nicht zuständig gewesen, er habe es gar nicht betreten können. Und überhaupt wirkt es, als habe der mächtige Gauleiter vor lauter Befehlsnotständen, Kompetenzgewirr und bürokratischen Hürden kaum etwas selbst entscheiden können. Als sei er einfach nur ein kleines Rad im Getriebe gewesen.
Dieser Typus hat ja die Ankläger der Alliierten und auch manche anderen Beobachter dieser Prozesse, die es gab nach 45, vollkommen erschüttert. Die hatten kein Gewissen. Also im Sinne von moralisches Skrupel, das zu tun, was sie taten. Die haben ihre Arbeit gemacht. Das war ein bisschen blutig und auch anstrengend, ja. Aber es musste sein. Und sie hatten kein, also was man so als normaler Mensch vielleicht erwartet, kein Schuldbewusstsein. Das waren absolut moralinfreie Täter. Und so ein Typ war auch Saukel.
Die Verteidigungsstrategie in Nürnberg geht nicht auf. Saukel endet, wie viele andere, aber lange nicht alle Angeklagte aus den Nürnberger Prozessen, am Strang. Er wird also gehängt. Und damit könnte der Fall ja auch schon erledigt sein. Der Schuldige wurde zur Rechenschaft gezogen und jetzt lasst uns in die Zukunft schauen und nicht mehr so viel von der Vergangenheit reden. Genau so wird das in der Nachkriegszeit oft gehandhabt. Die Nazis scheinen von irgendwo, wie aus einem Vakuum nach Deutschland gekommen zu sein, haben 12 Jahre lang das ganze Land unter Massenhypnose gesetzt, bis zur Befreiung durch die Alliierten. Und danach haben sich alle die Augen gerieben. Wie konnte das bloß mit uns passieren? In dieser Erzählung waren die echten Nazis nur ein paar wenige hohe Funktionäre, die in Nürnberg verurteilt wurden. Alle anderen hatten mehr oder weniger keine andere Wahl, als mitzumachen. Dass diese Geschichte hinten und vorne nicht stimmt, wird spätestens mit der 68er-Bewegung ins allgemeine Bewusstsein befördert. Es gab viele, sehr viele, die bereitwillig an der Umsetzung der NS-Ideologie mitgearbeitet haben. Genau wie Saukel sahen sie sich ermächtigt, ihre eigene Existenz über die anderer zu stellen. Ja, im Extremfall sogar dazu, Entscheider über Leben und Tod zu werden. Viele dieser Täterinnen und Täterbiografien werden nach dem Krieg einfach verschwiegen. Man schweigt, entlastet sich gegenseitig und macht einfach weiter. Viele führen ganz normale bürgerliche Existenzen. Nicht wenige werden zu angesehenen Mitgliedern der Nachkriegsgesellschaft. Einer schafft es sogar bis zum Bundeskanzler. Aber in einigen Fällen fragt dann doch irgendwann mal jemand nach, was da in der NS-Zeit eigentlich los war. Was der Opa, die Tante, vielleicht sogar die eigenen Eltern während dieser 12 Jahre eigentlich genau gemacht haben. So jemanden haben wir gefunden. Deswegen sind wir für die nächste Folge dieses Podcasts unterwegs nach Kiel. Dort treffen wir Kirsten Freienstein und ihren Partner Jens Nielsen. Die beiden haben die NS-Vergangenheit von Kirstens Opa aufgearbeitet. Es ist eine ziemlich finstere Vergangenheit, die dabei ans Licht gekommen ist. Eine, in der es um Ausgrenzung und Rassenhygiene geht, um die Einteilung in wertes und unwertes Leben. Es ist eine Geschichte, die weit über den Großvater hinausreicht und einen tiefen Einblick in das menschenverachtende System der NS-Musterstadt Weimar gibt. Das war Weimar NS-Musterstadt, Teil 1 der Vorzeigenazi. Podcast des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Mit Christiane Wolf, Justus H. Ulbricht und Matthias Badelt. Geschrieben wurde dieser Podcast von Maximilian Netter und mir, Raphael Jouvet. Und wir haben auch Regie geführt. Schnitt von Raphael Jouvet und Mario Weise. Aufnahmen, Sounddesign, Musik und Mischung hat Mario Weise gemacht. Die Redaktion hatten Dorothee Schlüter und Daniel Logemann vom Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Produktion: Funkhaus Ost für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora 2024. Wenn ihr mehr über das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erfahren wollt, schaut doch mal bei Instagram vorbei oder besucht die Webseite unter museum-zwangsarbeit.de.